ARD.
Es war tatsächlich so, dass in den letzten zwei Grundschulklassen man auf dem Heimweg immer so ein bisschen gucken musste, wenn die Situation etwas ungünstig für einen war. Der Roman schöpft tatsächlich keine Biografie, auch kein Heimatroman, aber er schöpft aus einem reichen biografischen Fundus. Und ich war sozusagen als derjenige, der sich nicht so gut schlagen konnte, durchaus diesen Fairnessen, sag ich mal, ausgesetzt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
In Berlin und Brandenburg liegt immer noch Schnee, naja, an einigen Stellen wohl eher Schneematsch. Aber Orte und Worte schreckt das natürlich nicht ab. Wir gehen diese Woche spazieren. Und zwar durch Schöneberg. Da war Anne-Dore mit dem Schriftsteller Michael Wildenhain unterwegs. Hallo Anne-Dore.
Hallo Nadine. Ja, wir haben uns am Eingang des kleinen Lassenparks verabredet, in der Nähe vom Rathaus Schöneberg, und waren gerüstet. Also wir waren dick eingepackt mit warmen Schuhen, Handschuhen und Anoraks. Und das Mikrofon hatte auch so eine kleine wärmende Windhaube auf, damit es nicht friert. Und dann sind wir durch den Kiez gestapft. Und zwar von der Belziger Straße durch diesen Lassenpark an der Theodor-Heuss-Bibliothek vorbei zur Hauptstraße. Von dort auf den Friedhof am Straßenbahndepot vorbei zum Wartburgplatz bis zurück in die Belziger Straße. Wir haben also eine kleine Runde gedreht und dabei gesprochen. Und warum? Natürlich, weil in diesen Straßen der neue Roman spielt von Michael Wildenhain, das Ende vom Lied.
Also da seid ihr sozusagen durch den Roman spaziert?
Ja, könnte man so ein bisschen so sagen. Das war so ein Romanspaziergang, wobei man dazu sagen muss, dass das Ende vom Lied im Jahr 1969 spielt. Michael Wildenhain kennt diese Gegend sehr gut. Es ist ihm zwar wichtig zu betonen, dass der Roman nicht autobiografisch sei und auch kein Heimatroman sei, aber er ist selbst in dieser Gegend aufgewachsen, hat selbst in der Belziger Straße gewohnt und ist dort als Kind auch in die Schule gegangen in der Gegend. Und deswegen konnte er bei unserem Spaziergang natürlich auch von den Veränderungen erzählen. Es war also nicht nur eine kleine Rutschpartie, diese Aufnahme und dieses Treffen mit Michael Wildenhain, sondern es war auch eine kleine Zeitreise.
Eine kleine Zeitreise, sagst du. Ja, Michael Wildenhain, der schreibt ja auch schon seit vielen Jahrzehnten, oft auch mit politischem Hintergrund. Die kalte Haut der Stadt, Russisch Brot, das Singen der Sirenen sind Romane von ihm oder auch die Erfindung der Null. Wovon erzählt denn jetzt das Ende vom Lied?
Ja, also Michael Wildenhain ist wirklich so eine Art Chronist der Westberliner Verhältnisse, aber auch der politischen Umstände. Also er hat zum Beispiel viel über die Hausbesetzer-Szene geschrieben, über den deutschen Herbst. Der interessiert sich aber auch sehr für Naturwissenschaften. Das spielt auch immer wieder in seine Romane rein. Es gibt von ihm auch ein Sachbuch über KI, über künstliche Intelligenz. Und er hat sehr erfolgreiche Jugendbücher geschrieben, die unter anderem auch Schullektüre sind und waren. Und das Ende vom Lied, der neue Roman, jetzt ist so ein richtiger West-Berlin-Roman. Das Ganze spielt eben im Jahr 1969. Also die politische Folie, das sind so die ganzen Umbrüche dieser Zeit. Das ist kurz vor der Gründung der RAF. Es gibt eine sehr politisierte Jugend und das spielt als Hintergrund eine Rolle. Aber vordergründig geht es vor allem um die Geschichte eines Jungen, der erwachsen wird. Also am Anfang des Romans ist er 12 Jahre alt. Er wird dann im Laufe des Buches 13. Es geht um Themen wie die Entzauberung der Eltern. Also es sind sehr kriegsversehrte Eltern, die ihre eigenen Probleme haben. Es geht um Selbstbehauptung. Also er lernt buchstäblich sich durchzuboxen. Er lernt tatsächlich boxen und muss sich auf der Straße da auch ziemlich behaupten. Es ist ein Vater-Sohn-Roman und man kann sagen, es ist so ein richtiger Coming-of-Age-Roman. Und da darf natürlich auch die erste Liebe nicht fehlen. Die kommt auch vor. Und dieser Junge zieht am Anfang des Buches mit seinen Eltern in die Belziger Straße in ein Haus, das es tatsächlich gibt. Vor dem standen wir auch zusammen. Und von dort schaut dieser Junge eben auf den Lassenpark. Und da haben Michael Wildenhain und ich uns verabredet, um dann eben die Schauplätze des Romans abzulaufen.
Und zwar im Schnee, dick eingepackt. Also ein Schneespaziergang in Berlin-Schöneberg, jetzt mit Anne-Dore und Michael Wildenhain. Sie laufen durch die Schauplätze des Romans, das Ende vom Lied.
Also wir befinden uns hier am Eingang des Lassenparks, von der Belziger Straße her, sozusagen das Zentrum des Handlungsortes, kann man fast sagen, meines Romans. Es gibt natürlich Ausflüge in andere Gegenden Berlins und auch nach Mannheim und Freiburg, aber das absolute Gravitationszentrum befindet sich hier. Die Jungs und auch das Mädchen oder die Mädchen bewegen sich insgesamt recht wenig über die Belziger Straße hinaus.
Man könnte fast sagen, es ist so ein richtiger Kiezroman.
Ja, weil es ist nämlich weder ein Heimatroman noch ein autofiktional-autobiografischer Roman. Die Belziger Straße ist eine glückliche Findung, denn die Belziger Straße verbindet seinerzeit der Sitz der Westberliner Stadtregierung mit dem alliierten Kontrollrat, jedenfalls fast. Man muss noch ein paar Schritte nach links gehen und dort saßen die Stadt oder fanden sich zusammen die drei westalliierten Stadtkommandanten, die sozusagen eigentlich das letzte Wort hatten, insbesondere in sensiblen Bereichen. Und so verbindet die Belziger Straße die beiden Regierungsschwerpunkte Westberlins bis 89-90, wenn man so will. Und außerdem ist der Roman natürlich in hohem Maße, wenn man genauer hinschaut, konstruiert. Also es gibt eine ganze Reihe von Handlungsbögen. Auf der Familienseite das Familiengeheimnis, mit dem mein Held konfrontiert ist und was er gern rausfinden möchte, aber da hat er seine Schwierigkeiten. Auf der Seite der Straßenbanden sozusagen die Konfrontation zwischen den beiden Banden, aber auch die Konkurrenz des Jungen. 13 ist er im wesentlichen Teil des Romans, mit Kirschi, 3 Jahre älter, der eine Freundin hat.
Diese Hauptfigur, dieser Junge, von dem du gerade gesprochen hast, der wohnt in der Belziger Straße und du nennst auch die Hausnummer in der Belziger Straße 53A, habe ich mir richtig gemerkt. Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, dieses gelbe Haus hier an der Ecke, richtig?
Genau, also ich habe ihn angesiedelt, allerdings ist dieses Haus ein bisschen fiktional verfremdet in dem Roman. In dieser Stichstraße, am Anfang dieser Stichstraße, und das sind halt A, B, C. Also er ist 53A, dort ziehen sie hin, kurz vor seinem 13. Geburtstag, weil der Vater einen neuen Job hat, hier gegenüber im Straßenbahndepot. Der soziale Aufstieg winkt, aber er wird dann nicht so recht vollzogen.
Hier gegenüber sieht man so Backsteingebäude mit großen Toren, über denen Nummern stehen. Und das war tatsächlich das Straßenbahndepot.
Genau, also die Straßenbahn kam von da, eigentlich von der Hauptstraße, Burgener Eisenach um die Kurve und fuhr hier in diese verschiedenen 24 Tore rein zum, wie soll man sagen, Parken, Reinigung, Reparatur vielleicht auch, weiß ich nicht. In meinem Roman ist es auch ein Reparaturwerk und es war eines der letzten Straßenbahndepots in West-Berlin.
Dein Roman, das Ende vom Lied, der spielt im Jahr 1969. Und du hast eben schon so ein bisschen erzählt, was hier wie wann war. Wie gut kennst du denn diese Gegend hier im Jahr 1969?
Ich kenne sie sehr gut. Mein Held ist zwar 2 Jahre, 2,5 Jahre älter als ich, aber ich bin schon viel früher als er hierher gezogen, nämlich mit 1,5. Und seither habe ich hier gewohnt, also die gesamte Schulzeit hindurch und auch noch ein bisschen länger. Und zwar da vorne in diesem kleinen Haus, ebenfalls gelb. Ich meine dieses Haus mit dem kleinen Türmchen. Dort, wo dieses Türmchen ist, das auch im Roman vorkommt, befindet sich auch der ehemalige Trockenboden mit der Waschküche.
Ah, das spielt im Roman auch eine Rolle. Wir wollen nicht so viel verraten, aber in diesem Haus, ich glaube, das können wir erzählen, wohnt diese Alina, also dieses Mädchen, genau, das der Junge sehr anhimmelt und die aber mit Kirschi zusammen ist.
Genau, dort wohnt Alina Albertine Koschnick, die aus Ostberlin rübergemacht hat, wie es häufiger heißt, zusammen nur mit ihrer Mutter, was auch ein gewisses Manko im Sozialgefüge darstellt, alleinerziehende Mutter. Aber Alina ist eine durchaus kraftvolle Person. Sie ist ungefähr 1 Jahr älter als der Held meines Romans. Und sie weiß die Dinge, die damals sehr anders sind als heute, durchaus in ihrem Sinne zu nutzen.
Das kann man so sagen. Wollen wir ein bisschen rumlaufen, Micha? Ja, durch den Lassenpark?
Wir laufen jetzt durch den Lassenpark, kommen zur Theodor-Heuss-Bücherei, wo am 13.03. eine Lesung von mir stattfindet, was ich als großes Glück empfinde. Und dann machen wir einen Schwenk über den Friedhof, der neben dem Lassenpark die zweite zentrale Rolle spielt als Handlungsort. Da sage ich dann noch einiges zu. Und dann machen wir vielleicht noch einen Abstecher zum Wartburgplatz, zu den Popelfressern.
Die Popelfresser, genau. Das ist nämlich die andere Jungsgruppe. Es gibt so mehr oder weniger Straßenkämpfe zwischen diesen Jungs. Ganz schön brutal fand ich teilweise, wie diese Jungs sich da gegenseitig verprügeln und gegeneinander kämpfen. Und wir laufen jetzt hier durch den Lassenpark. Und der Lassenpark, da ist ja Kirschi quasi der Chef, ne?
Genau, also Wie gesagt, es gibt zwei Handlungsstränge, die sozusagen den Schwerpunkt darstellen. Das ist einmal die Familiengeschichte mit dem Familiengeheimnis und zum anderen das Geschehen auf der Straße. Zuerst fürchtet mein Held es sehr, er beobachtet es nur aus der Wohnung heraus. Aber dann, in dem Maße, wie sich die Familienstruktur zu zersetzen scheint, wendet er sich sehr stark Kershi zu, der wie gesagt 3 Jahre älter ist, die Hand schützend über ihn hält und ihn auch an sich zu binden versucht. Und Kershi, es wird an einer Stelle gesagt, dessen Name wird von jedem Stein in dieser Straße Tag und Nacht gesungen. Er ist der Chef und er hat eine Vision. Er möchte nämlich sein Terrain erweitern. Das kennen wir heute auch aus der großen Politik. Und er will sich dafür in einer bestimmten Art und Weise, natürlich dominant aus seiner Sicht, mit der Gang vom Wartburgplatz zusammenschließen. Und in diese Gemengelage gerät mein Held. Und zwar auf, ja, durchaus dramatische Art und Weise. Und Gewalt stimmt, aber Gewalt ist nicht das Thema. Wir dürfen hier nicht ausgleiten.
Ist Gewalt, noch ein bisschen rutschig in Berlin.
Ja, Gewalt ist nicht das Thema, sondern Gewalt war einfach selbstverständlich. Also häufig genug war ich hier im Lassenpark und habe mir überlegt, oh, gehe ich hier lang, nach vorne zur Belziger raus, wo ich ja dann auch wohnte, ein paar Schritte weg. Nee, da sind die und die Leute. Ich nehme mal lieber den Weg nach hinten raus, am Hallenbad vorbei. Da gibt es ein paar Durchgänge. Das ist weniger riskant. Oder ich nehme den Weg über den Schulhof. Da war die Riesengebirgs, heute Langenscheid-Schule. Dort gingen die bösen Jungs hin. Aber wenn man über den Schulhof ging, war man auch sofort bei mir zu Hause. Man musste nur dem Hauswart ausweichen.
Oha.
Genau.
Also es gibt gewisse Erfahrungsüberschneidungen von deiner Jugend mit deinem Protagonisten, der gleich ziemlich am Anfang im Roman kriegt er gleich eins auf die Nase. Also das sind offensichtlich Erfahrungen, die du auch gemacht hast in dem Alter.
Ja, also es spielt ja, also er ist spät eingeschult worden aus verschiedenen Gründen. Insofern eigentlich ein Jahr älter als seine Mitschüler. Und er schafft es dann auch, die restlichen Grundschulwochen zu meiden. Er ist in Charlottenburg, von Charlottenburg sind sie gekommen. Dort ist er zur Grundschule gegangen und zwar bis einschließlich 6. Klasse. So war es halt in Berlin. Und es war tatsächlich so, dass in den letzten 2 Grundschulklassen man auf dem Heimweg immer so ein bisschen gucken musste, wenn die Situation etwas ungünstig für einen war. Und es war auch so, dass es halt immer mal wieder handfeste Auseinandersetzungen gab oder man ihn durch Flucht sozusagen aus dem Weg gehen musste. Und für mich speziell, also der Roman schöpft tatsächlich, wie gesagt, keine Biografie, auch kein Heimatroman, aber er schöpft aus einem reichen biografischen Fundus. Und ich war sozusagen als derjenige, der sich nicht so gut schlagen konnte, durchaus diesen Fairnessen, sag ich mal, ausgesetzt.
Verstehe. Schön, wenn man durch so einen Roman quasi spazieren kann. Also so ein bisschen fühlt es sich so an, auch wenn das natürlich 1969 spielt.
Ja, aber es hat sich natürlich auch in dem Park eine ganze Menge verändert. Aber das Hallenbad, was fast immer geschlossen ist, war auch mein Hallenbad, in dem ich schwimmen gelernt habe und so weiter. Und die Außenfassade ist original erhalten. Die Schule ist natürlich auch original erhalten, da haben sie noch eine Turnhalle hingebaut. Die Spielplätze zum Beispiel sind völlig umgestaltet. Die waren sehr schäbig und hier war auch so eine Art Bolzplatz zwischen den Kastanien. Hier ging kein Weg rüber, der ging so außen rum. Also das hat sich schon verändert, aber zum Beispiel, wir kommen jetzt gleich an die Theodor-Heuss-Bücherei, die immerhin auch erwähnt wird im Roman, und die hat sich nicht verändert. Die war für mein Lesenlernen von zentraler Bedeutung. Hier stehen wir also vor der Theodor-Heuss-Bücherei, im ersten Stock die Jugendbücherei, die ich versucht habe von A bis Z durchzulesen in meiner Jugend, und mein Held ist mir da durchaus auf den Fersen. Also... Und innen sieht vieles noch sehr, sehr ähnlich aus wie in der damaligen Zeit. Und insofern freue ich mich enorm, dass ich da am 13. März, Freitag, der 13., lesen darf.
Das stimmt. Dein Protagonist, der liest sehr viel und sehr gerne und zwar schon ganz schön ambitioniert. Der liest unter anderem auch griechische Sagen, Mythen. Dann bekommt er von seinem Freund Kershi, ist natürlich sehr symbolisch aufgeladen,
von Mark Twain, Huckleberry Finn und Tom Sawyer ausgeliehen. Und das spielt natürlich alles irgendwie auch so ein bisschen als Subtext eine Rolle für deine Handlung.
Ja, es war tatsächlich so, dass ich quer durchgelesen habe und es gab ein Buch, das mich enorm beeindruckt hat, von dem ich erst viel später erfahren habe, dass es von Walter Jens ist und von seiner Frau Inge, die Ilias. Nicht die Odyssee, sondern die Ilias mit Illustrationen als sozusagen Jugendversion, fand ich großartig. Aber ich habe auch alle möglichen Sagen gelesen. Nachdem ich bei Enid Blyton durch war, bin ich ein Regal weitergegangen. Karmai kannte ich schon relativ gut, aber da waren die Sagen. Und zwar von den Havel- und Elbe-Sagen über den nordischen Edda-Kreis bis hin zu römisch, griechisch und so weiter. Habe ich alles durchgelesen. Also war großartig, kann man nicht anders sagen. Und hat mich, glaube ich, extrem geprägt. Also das ist jetzt in meinem Buch nicht so. Das ist schon ein sehr psychologisches Buch, würde ich mal sagen. Vor dem Hintergrund der Familiengeschichte setzt sich dadurch auch ab von meinen bisherigen Büchern, die deutlich expliziter politisch sind. Und die sind halt ähnlich wie diese Sagen oder Märchen auch nicht psychologisch, zumindest auf der Oberflächenebene. Ja? Man kann zwar Märchen psychologisch ausdeuten, aber da passiert einfach immer irgendwas. Und das hat schon eine Logik. Also Hans im Glück hat eine extreme Logik, auch Rotkäppchen hat eine Logik. Und natürlich hat auch die Ilias eine Logik und die Odyssee. Aber es ist nicht in erster Linie psychologisch. Und das war für mich sehr, sehr lange wegweisend, aber mit diesem Buch, das ja am Anfang von 3 Büchern steht, setze ich mich davon ab.
Es wird also eine Trilogie, kündigst du hiermit an, und das Ende vom Lied ist nicht das Ende, sondern der Anfang von einer Trilogie.
Ja, ich sage immer lieber Triptychon, wo mir schon gesagt worden ist, ja, das sei ja alles so religiös aufgeladen, aber ich bin nicht religiös aufgewachsen, für mich ist es eher strukturell. Man hat 3 Tafeln, die sind eigenständig und haben trotzdem natürlich eine gewisse Kontinuität, beziehen sich aufeinander, und so in etwa stelle ich mir es auch vor. Und 69, damit fangen wir an, mit ein paar Rückblenden in die 60er, also Kennedy-Besuch, Queen Elizabeth und so weiter, die ja alle hier waren in der Gegend, die ja alle dieses Rathaus angelaufen haben. Ja. Und dann kommen die 70er, da geht es tatsächlich durch die 70er durch, bis 78. Fluchtpunkt ist die Gründung der alternativen Liste, Ende 78. Aus bestimmten Gründen, die ich hier nicht verrate. Und in dem 3. Buch, da bewegen sie sich auch schon, Gravitation bleibt West-Berlin, aber Gravitationszentrum, aber sie bewegen sich durch Europa. Sie sind ja älter. Und im 3. Buch wird retrospektiv erzählt aus einer Situation, die sehr wahrscheinlich Anfang der Nullerjahre einsetzt, also so wahrscheinlich Anfang 02, auch nicht in West-Berlin, aber trotzdem bleibt es der Bezugspunkt, aber es spielt in hohem Maße sehr wahrscheinlich in einer Villa am Lago Maggiore im Tessin.
Oh, wie schön. Da möchte ich jetzt auch hin, wenn man hier durch dieses kalte Berlin läuft.
In der Tat. Das kann einem auf die Nerven gehen, oder?
Ja, ich finde den Winter schon manchmal ganz schön. Also muss man schon ganz schön die Zähne zusammenbeißen zwischendurch, oder?
Allerdings. Vor allem, wenn man immer da hinguckt nach Südwesten. Ja, Frühling. Und hier?
Ja, im Südwesten ist schon richtig Frühling. Eine Freundin von mir wohnt in Freiburg. Die laufen da quasi gefühlt schon im T-Shirt rum.
Ja, die Bauern fahren schon über die Felder. Und hier fahren nicht mal die Schneeräumer lang, schlimmerweise. Also wir haben gerade den Durchblick zum Gasometer. Das Gasometer war natürlich schon immer ein Wahrzeichen von Schöneberg, spielt in meinem Roman aber keine große Rolle. Aber in unmittelbarer Nachbarschaft beginnt ja die Sportstätten Schönebergs, die in dieser Zeit hat man auch versucht, die stark aufzuwerten. Also die Sporthalle Schöneberg gibt es nach wie vor. Da fängt ja mein Roman fast an mit den Bezirksboxmeisterschaften. Und die haben dann halt noch so eine große Schwimmhalle dahin gebaut und eine Radrennbahn gab es da auch mal. Es sollte so eine Art West-Berliner neben dem Olympiastadion Zentrum des Westberliner Sports werden. Und es gab da auch ein Leistungszentrum, Turnen, Geräteturnen. Denn im Gegensatz zu meinem Helden habe ich nicht geboxt oder erst später so ein bisschen an der Uni, sondern ich habe Geräte geturnt.
Tatsächlich? Wow!
Ich war im Kader der Westberliner Stadtmannschaft, die grottenschlecht war. Ich war einer der Schlechtesten.
Ja, Boxen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Roman Das Ende vom Lied. Denn deine Hauptfigur, der fängt irgendwann heimlich an, Boxtraining zu machen. Und zwar nicht hier in seinem Kiez, sondern er geht einen Kiez weiter Richtung Tempelhof und lernt dann Boxen. Und dann dachte ich, ja, da schwingt ja echt so viel mit. Erstens, er muss sich buchstäblich durchboxen. Das passt ja total gut zu der ganzen Handlung.
Genau.
Und natürlich dann die ganzen literarischen Referenzen. Also ich musste so an Hemingway denken und so weiter.
Also das Durchboxen ist natürlich sozusagen eine Metapher ganz auf der Oberfläche, das ist richtig. Aber es ist in der Tat auch ein Aufhänger für eine ganze Menge an literarischen Verweisen. Hemingway kommt nicht vor, aber es kommt Laurie vor, der als Radiosprecher einen legendären Boxkampf kommentiert hat, und zwar Sugar Ray Robinson gegen Jake LaMotta. Die haben häufiger gegeneinander gekämpft. Und dieser Boxkampf bzw. diese Reportage ist übersetzt worden von Walter Hasenclever und ist dann verwendet worden von Alfred Andersch in einem, wie er es nannte, Radiostück, einer Montage, Der Tod des James Dean, wo auch andere Textfragmente vorkommen, eben wie gesagt, James Dean, Fluchtpunkt. Aber sehr ausführlich und prominent auch dieser Boxkampf. Und dieser Boxkampf ist insofern interessant in meinem Buch, als der Vater darauf auch immer wieder rekurriert. Und obwohl er seinem Sohn verbietet, Boxen zu lernen, gibt eine weiche Birne, ist es natürlich sozusagen schon eine Art Anreiz. Und es gibt dann eine zweite Referenz, und zwar Jack London, der Mexikaner Felipe Rivera, ein stark von Revolutionsromantik, mexikanische Revolution getragener schmaler Text, in dem der schmale Felipe Rivera wider Erwarten den überlegenen Gegner zur Strecke bringt und damit eine wichtige Menge Geld für das Fortschreiten der mexikanischen Revolution erringt.
Und dieses Buch von Jack London, das liest dein Protagonist und legt dieses Buch auch anderen ans Herz. Und als du gerade gesagt hast, diese berühmte Reportage über diesen berühmten Boxkampf, die schneidest du ja ungefähr in der Mitte des Buches zusammen mit einem Kampf, den dein Protagonist führen muss.
Genau, also es gibt einmal diesen allerdings deutlich ausführlicheren Zusammenschnitt des Kampfes Jake LaMotta gegen Sugar Ray Robinson mit einem sehr entscheidenden Kampf, den mein Held bestehen muss. Und es gibt dann später noch einmal auch einen Gegenschnitt, aber in deutlich schmalerer Form, von diesem Felipe Rivera-Text an einer prominenten Stelle, die für meinen Helden auch sehr, sehr wichtig ist. Also das sind immer so Korrespondenzen, die in dem Roman aufgemacht werden. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als hauptsächlich Hoch- und Mittelliteratur verhandelt, aber es gibt auch ganz andere Texte. Für ihn spielt nämlich eine Riesenrolle, vor allem am Anfang, als Trost und als Wunschort. Warum sind die nicht da und stehen mir bei? Die Perry Roden-Heftchen.
Ja, stimmt.
Und zwar insbesondere der Haluta Ichotolot, der auf seinen 6 Gliedmaßen unbesiegbar ist. Und häufig genug wünscht er ihn sich an seine Seite.
Und diese Perry Roden-Romane, die hast du dir bestimmt auch ausgeliehen in dieser Schöneberger Bibliothek, oder?
Die kreisten bei uns am Ende der Grundschulzeit tatsächlich in der Klasse. Die waren nicht in der Bibliothek. Das war unter dem Niveau der Bibliothek.
Inzwischen gibt es das doch bestimmt auch in Bibliothek.
Schon. Inzwischen gibt es das auch als Hardcover und so, aber damals waren es Heftchen. Ich habe sie sogar mir gekauft. Sie waren noch nicht ganz so teuer wie diese Comics. Und ich habe auch die ganzen physikalischen Beiwerke studiert, die irgendwie ziemlicher Unsinn waren, aber sehr interessant, ob es diese Art und jene Art von Antrieb gibt oder nicht. Und ich habe tatsächlich einen ganzen Zyklus von 80 bis 100 Heften durchgestanden. Also nicht durchgestanden, ich habe die verschlungen. Aber dann hatte ich keine Lust mehr. Ja, es war dann doch ein bisschen retardierend. Also, ja. Hier lang.
So, jetzt sind wir auf der
Hauptstraße.
Genau.
Hier ist auch deutlich mehr Verkehr. Wir sehen vor uns von links nach rechts oder von rechts nach links die Dorfaue, die ehemalige oder auch immer noch. Die war halt früher tatsächlich auch der Ort, wo die Straßenbahn langfuhr, vielleicht auch mittendrin, aber ich glaube eher am Rand. Und dann eben da hinten um die Eisenacher Burg und dann Belziger und in dieses Straßenbahndepot. Ja, die Hauptstraße spielt eine gewisse Rolle, aber eigentlich begrenzt sie schon so den Handlungsraum des Romans. Wenn man sie überquert und in die angrenzenden Viertel geht, die gucken die sich an, also Der Junge verehrt da seinen Vater und geht mit ihm am Anfang sehr viel durch die neue Gegend. Da hinten so schräg Richtung S-Bahnhof Schöneberg war die große Brauerei. Der Maische Geruch war durchaus olfaktorisch beherrschend in dieser Gegend. Wenn man sich nach links bewegt, kommt man dann eben zum Alliierten Kontrollrat und zur Potsdamer Straße. Da begann dann Dunkelschöneberg. Da sind wir nie hingegangen.
Dunkelschöneberg.
Ja, es war sozusagen der Ort ab der Akazien so langsam, aber dann zur Potsdamer hin, wo alles so ein bisschen ungewiss wurde und wo man so ein bisschen Grusel hatte. Was denn in späteren Jahren?
Kommt gleich die Feuerwehr,
genau.
Wenn du von Dunkelschöneberg erzählst.
Ja, also es hat schon unser Interesse geweckt. Da hinten war der Strich, also Prostitution. Und wir haben ja dann auch in diesem Teil von Schöneberg dann ein Haus besetzt, Anfang der 80er. Es war alles in Dunkelschöneberg.
Aber nochmal kurz eine Frage zur Trilogie. Bleibst du bei derselben Hauptfigur?
Ich bleibe bei derselben Hauptfigur. Ich bleibe auch bei der nämlichen Familie. Also im ersten Band ist es ja so, dass aufgrund der familiären Probleme der jüngere Bruder sich, könnte man fast sagen, obwohl er erst 10 ist, sich absentiert, indem er auf ein Internat wechselt, das in meinem Roman angesiedelt ist auf der Insel Schwanenberg.
Ja, Berlin-KennerInnen, da klingelt vielleicht was.
Genau. Ansonsten ist es allerdings so, es gibt tatsächlich fast nur diesen Namen als verfremdeten Namen. Die ganzen Straßen, durch die wir uns ja auch schon bewegt haben, Belziger, Gotha, Eisenacher und so, die sind 1:1. Man kann mit diesem Buch als Reiseführer, wenn man gerne möchte, es ist aber schnell vorbei. Also 15 bis 20 Minuten, dann hat man alle Straßen einmal durchmessen.
Ja, aber ich denke gerade, es wäre eigentlich schön, so ein kleiner Stadtplan, wie so eine Zeitreise ins Jahr 1969 mit so kurzen Hörstationen. So stelle ich mir das gerade vor, an denen du dann die entsprechenden Passagen vielleicht über so einen QR-Code anhören kannst.
Ja, sowas wäre durchaus möglich mit diesem Buch. Ich meine, hier zum Beispiel sieht man, dass sich einiges verändert hat. Da drüben war der Prälat, da fanden unsere Turnvereinsbälle statt. Jetzt ist da ein Supermarkt. Also sowas hat sich schon verändert. Es ist aber auch viel erhalten, weil auf der Hauptstraße sind die Villen der Millionenbauern. Hm. Diese hier, die durch den Eisenbahnbau und die Erweiterung Berlins ihre Millionen gemacht haben. Wir stehen hier vor dem ältesten Gebäude Schönebergs, der alten Dorfkirche, die sozusagen am Eingang zum Friedhof von der Hauptstraße her sich befindet.
Ja, es ist so ein lachsroséfarbener Turm mit einem grün angelaufenen Dach.
Kupfer.
Von wann ist das? Weißt du das ungefähr?
Also irgendwie ist es, glaube ich, 19. Jahrhundert, also wahrscheinlich sogar deutlich früher. Es ist mehrfach zerstört worden und abgebrannt. Also von daher kann man es so genau nicht mehr sagen. Aber es geht auf die Zeit zurück. Also Groß-Berlin ist ja erst 1920 gegründet worden. Da war Schöneberg noch lange ein eigener Ort.
Ja.
Und das war das Zentrum.
Ja.
Die Aue und die Kirche. Also Kirche und Dorfaue waren sozusagen das Zentrum.
Ja, wir gehen jetzt auf den Friedhof und der spielt in deinem Roman tatsächlich eine ziemlich große Rolle aus verschiedenen Gründen. Es ist auf jeden Fall ein häufiger Schauplatz in deinem Roman. Jetzt wird es ganz glatt. Michael Wildenhain und ich laufen breitbeinig über den vereisten Friedhof, aber jetzt haben wir den einigermaßen sicheren, gestreuten Weg erreicht.
Also dieser Friedhof ist natürlich zum einen auch ein super schöner Ort wegen dieser ganzen Mausoleen, die sozusagen an der Mauer, die die Begrenzung ist, erst zum Polizeirevier und dann vor allem zum Lassenpark sich befinden. Also der Friedhof steht ein bisschen auch für die Weite und für die Möglichkeiten, die man im alten West-Berlin hatte. Das macht sich in meinem Roman vor allen Dingen daran fest, hat noch andere Funktionen dieser Friedhof, aber macht sich vor allem fest an einer allerdings fiktionalen Ruine, die quasi auf der Trennlinie steht, eine ehemalige Maschinenfabrik zwischen Lassenpark und Friedhof. Die Kellergeschosse sind nur durch den Lassenpark noch zu begehen, die spielen auch eine Rolle. Und diese Ruine, 3 Stockwerke stehen noch, aber sie sind ziemlich zerstört. Am Ende wird diese Ruine auch einstürzen. Und schon davor ist sie eigentlich abgesperrt und bröckelig, das ist auch sehr wichtig. Diese Ruine wird von Kershi Korschakowski auserkoren, das Hauptquartier der Bande zu sein, von wo aus sie quasi sich über Schöneberg hinaus ausdehnen wollen, was dann, nur so halb gelingt, sage ich mal. Jedenfalls, die Ruine spielt für viele der sehr zentralen Szenen eine Hauptrolle.
Ja, und du hast schon gesagt, am Ende stürzt sie zusammen. Auch da wollen wir nicht zu viel verraten, aber es wird auch ganz schön tragisch am Ende.
In gewisser Weise ja. Es hat aber auch ein Ende, was, also zum einen hat es auch offene Aspekte, aber vor allem, es beginnt ja mit dem Vater und dem Sohn und es endet auch mit dem Vater und dem Sohn. Und das ist schon also die letzte zentrale Szene am Großkliniker See, ganz im Westen von West-Berlin, mit Blick weiter nach Westen, werden sie sozusagen sich wieder finden, Vater und Sohn. Und das ist ja ein Moment der Hoffnung.
Wir stehen am Grab von deinen Eltern.
Genau. Also mein Vater und meine Mutter, die liegen hier. Beide sind sehr alt geworden. Mein Vater fast 95, aber schon vor über 10 Jahren gestorben. Meine Mutter vor 4 Jahren. Und im Viertel gestorben, auch über 90 geworden, 90,5.
Wahnsinn. Gehst du oft zum Grab von ihnen?
Also ich gehe immer mal hier vorbei. Also ich bewege mich ja viel in dieser Gegend. Und insofern sage ich mir manchmal, vor allem wenn es noch hell ist, jetzt schauen wir mal, wie es so aussieht. Sieht gut aus.
Jahrgang 1920 und Jahrgang 1931.
Yes.
Wahnsinn.
Also die Absicht ist letztlich, die persönlichen Geschichten, auf die es ja dann immer runtergebrochen werden kann und wahrscheinlich auch muss, in den Kontext der großen Geschichte zu stellen. Und das sind eben diese, ja, wie soll man sagen, Rahmen und Zwischenpassagen. Alle Geschäfte, die ich noch kannte auf der Belziger Straße, sind mittlerweile weg. Eines konnte ich noch verewigen, den Intercoiffeur Rückert. Aber auch Intercoiffeur Rückert, der meinen Schulweg 12 oder 13 Jahre lang quasi begleitet hat, ist mittlerweile weg. Es gibt nur noch die Pizzeria, von der irgendwie, also sie schreibt sich selbst zu, die älteste Berlins zu sein.
Ach, tatsächlich?
Ja, aber ich habe keine Ahnung.
Und die Pizzeria kanntest du schon als Kind?
Ja, wir waren da nie. Also Pizzerien lagen außerhalb von irgendwie. Also wir sind die ersten Male tatsächlich essen gegangen im Wienerwald. Allerdings auch erst in den Ferien.
Das kommt im Buch auch vor. Der Vater geht mit dem Sohn auch in den Wienerwald.
Ja, und es ist was exquisit Außergewöhnliches. Und als ich aus der Schule raus war, habe ich mich mehrere Monate lang nur vom Wienerwald ernährt, sozusagen. Bis er dann durch den Kebab abgelöst wurde.
Verstehe. Wir gehen jetzt wieder raus und gehen wieder in die Belziger, oder?
Ja. Und jetzt können wir noch durch die Gotha gehen bis zum Wartburgplatz.
Mhm.
Und dann können wir noch an die Ecke Eisenacher gehen. Also
ja.
Dann sind wir dort, wo ich aufgewachsen bin, tatsächlich die Überschneidung quasi der größeren Politik mit der Zufälligkeit, dass man hier halt aufgewachsen ist oder gewohnt hat, wie eben auch meine Hauptperson. Hier an der Ecke Gotha begann die Bannmeile.
Mhm.
Das heißt, wenn irgendwas los war im Rathaus, dann wurden hier unter Umständen die spanischen Reiter aufgestellt und die Polizei stand da. Die lagerten immer hier an der Friedhofsmauer und dann konnte man hier nicht durch, dann musste man irgendeinen Umweg laufen.
Bist du überhaupt nach Hause gekommen dann?
Ja, man konnte ja hinten da durch eine Straße parallel gehen und dann eben durch die Eisenacher, das war kein Problem. Aber das war ganz interessant, weil also mir zum Beispiel als Junge, ich habe immer dieses Wort gesehen, es war ja auch angeschlagen, Bannmeile. Aber ich wusste ja ewig nicht, was es ist. Das hat sich mir dann auch erst nach und nach erschlossen. Aber das ist interessant gewesen, also dass man quasi sozusagen ja, dem größeren Geschehen gar nicht aus dem Weg gehen konnte und es quasi durchqueren musste.
Ja, verstehe. So, wir laufen jetzt gleich am Haus 53a vorbei. Das Haus, in dem die Hauptfigur in deinem Roman Das Ende vom Lied wohnt. Damals noch zum Teil zumindest eine halbe Kriegsruine, zumindest in deinem Buch.
Ja, das ist auch fiktiv. Also in meinem Buch ist es halt so, dass es dort noch zusätzlich einen Seitenflügel gibt, der so rausragt. Und da ist halt ein Zimmer, also soweit wie dieser Seitenflügel eben reicht, gehört noch zur Wohnung zu.
Und heute super saniert.
Heute super saniert. Wir gehen jetzt in die Stichstraße.
Ob die Leute, die hier wohnen, wissen, dass ihr Haus in deinem neuen Roman vorkommt?
Ich hoffe, sie werden es bald alle wissen, aber ich fürchte, es wird nicht so sein. Man weiß es nicht genau. Aber es ist tatsächlich so, dass die Aufmerksamkeit in Schöneberg schon begonnen hat. Ich habe schon 10 Bücher signiert in der Buchhandlung am Bayerischen Platz. Und die Akazienbuchhandlung ist involviert in die Lesung in der Theodor-Heuss-Bücherei.
Beides tolle, legendäre Buchläden.
Genau, ist schon sehr lange bestehend und habe ich auch schon häufig gelesen in diesen Buchläden. So, jetzt sind wir hier noch nicht an der Rückseite, aber sozusagen an der Seite des Straßenbahndepots. Man sieht sogar, das wird ja jetzt alles umgebaut. Schicke Wohnungen und so ein Zeug.
Ach, das wären Wohnungen? Schöne Backsteinmauern mit großen Fenstern.
So in der Richtung wahrscheinlich. Aber noch ist das ganze Gelände, wie man auch an diesen Fensterfronten sieht, absolut altehrwürdig erhalten. Und keine Ahnung, was sie daraus machen, aber wie alles in Berlin wird es ewig dauern. Es ist schon ausgeräumt, also zumindest die Höfe. Das war so ein Abstellhof für alte Autos, die irgendwie eingezogen waren oder Unfallautos oder so. Ist schon alles weg, aber ansonsten haben die Maßnahmen noch nicht begonnen.
Ist ja auch eine irre Lage hier mitten in Schöneberg.
Total, und ist auch sehr, sehr groß. Also die werden da bestimmt irgendwas dazu bauen, denke ich mal. Aber es ist ja ein Riesenareal.
Ja, und im Buch arbeitet der Vater da irgendwann als Nachtwächter. Genau. Und der Junge bringt ihn dann in so einem Henkelmann, das ist auch so ein schönes Wort, was ich lange nicht mehr gelesen hatte, bringt er ihm dann warmes Essen vorbei.
Ja, ich habe darauf geachtet, ein paar Worte, die man nicht mehr so kennt, auch in den Romanen an der einen oder anderen Stelle einfließen zu lassen. Henkelmann, aber auch Galoppwechsler. Ein Wort, das ich bis dahin auch nicht kannte. Aber was diese Schaffner hatten, also diese Sortier für die Münzen und Ausgabegeräte fürs Wechselgeld, Galoppwechsler.
Ja, super Wort. Überhaupt muss ich mal sagen, die Sprache, also ich kenne das ja schon aus deinen anderen Büchern, die Sprache in diesem Buch ist auch wieder sehr besonders. Also dieser Westberliner Jargon, allein diese gesprochene Sprache, ist wirklich sehr besonders, sehr speziell. Es gibt zum Beispiel noch keine Anglizismen und dieser Straßensnack, der ist da sehr gut getroffen, soweit ich das beurteilen kann. Und auch sonst ist es sehr sinnlich, lyrisch, zum Teil auch durchsetzt von lyrischen Passagen. Es klingt jetzt so überambitioniert, es liest sich aber überhaupt nicht überambitioniert, sondern sehr griffig, sehr süffig, sehr atmosphärisch.
Also ich habe mich sehr bemüht, auf das Atmosphärische einen großen Wert zu legen, was sich natürlich nicht nur an der Sprache, aber vor allem auch an der Sprache festmacht. Es gibt eben auch eine ganze Menge Dinge, die aufscheinen, die es heute nicht mehr gibt. Also noch ein paar Kuhställe auf Hinterhöfen, die sind ja schon fast zur Berühmtheit gelangt mittlerweile. Pferdefuhrwerke, eben Waschküchen, Trockenböden, die Kochmaschinen in den Küchen, die Außenklos und so weiter. Diese ganzen Sachen, also des Straßenbildes, spielen aber eben auch in den Wohnungen spielen eine große Rolle. Was die Sprache betrifft, also es kommt, glaube ich, sehr viel mehr Dialog vor als in meinen bisherigen Büchern. Mhm. Und dieser Dialog ist jetzt nicht berlinisch. Er gleitet manchmal ins Berlinische, aber ist in der Regel nicht berlinisch. Es gibt so ein paar Nummern, könnte man sagen, wo das vorgeführt wird beim Fleischer oder so. Aber es ist halt ein Jargon. Mhm. Dieser Jargon ist sehr rau. Er ist durchsetzt von bei Bedarf heftigen Schimpfworten, aber er ist auch auf einer Ebene angesiedelt, die man heutzutage als fragwürdig begreift, wie zum Beispiel die Freundin von Kirschi, Alina, die heißt halt Ische oder wird von ihm immer als Ische oder Ische bezeichnet. Das war bei uns damals gar kein Schimpfwort, ja.
Ich kenne das auch noch.
Ja, also auch so der Begriff Schlampe zum Beispiel, der ein- oder zweimal im Buch auftaucht, hat so eine Entwicklung durchgemacht. Ja, heutzutage ist es was sehr Verwerfliches. Damals wurde es auch mit so einer gewissen heimlichen Hochachtung ausgesprochen. Aber ja, also diese gesprochene Sprache, die spielt eine große Rolle. Und das Lyrische, mir war von Anfang an klar, dass ich es haben möchte. Vor allem in den zugespitzten Situationen. Aber es spielt auch auf der Ebene des Liedes und des Zitats. Also der Geschichten abends beim Vorlesen am Bett und so eine gewisse Rolle, also ist direkt eingebunden. Aber manchmal ist es auch etwas ausgestellter, aber es ist insgesamt sehr schmal. Also das Buch hat ja über 400 Seiten und es kommt so selten vor, dass man, glaube ich, dadurch nicht rausgeworfen wird. Und so sollte es auch sein. Ja. Man sollte weder durch diese Rahmentexte rausgeworfen werden, noch durch diese etwas ungewöhnlichere Sprache an der einen oder anderen Stelle. Wir sind hier am Wartburgplatz. Hier ist die konkurrierende Bande angesiedelt. Dahinter sehen wir erleuchtet den Eingang zum Jugendheim Weiße Rose. Diese Weiße Rose gibt es nach wie vor. Und die gab es eben schon in meiner Kindheit und die gibt es auch in diesem Buch. Und dort residieren die Teile der Jugend, die sich ein bisschen politischer anfangen zu orientieren und sich damit tragen also der Konkurrent von Kerschi-Korschakowski, Jürgen Buschi-Busch, der ist damit befasst, ein Schöneberger Jungarbeiter- und Schülerzentrum zu begründen. Das ist schon fast so ein Begriff wie Henkelmann. Also er kommt dann irgendwie nicht mehr so richtig unter.
Ja. So, jetzt laufen wir durch die Eisenacher Straße.
Genau. Die Eisenacher Straße ist ziemlich lang und mündet dann in die, ich glaube, wie heißt sie, Kleiststraße. Also sie mündet jedenfalls zwischen Wittenbergplatz und Neulendorfplatz da in diese Verbindungsstraße, in die große. Dort an der Ecke ist auch Georg von Rauch erschossen worden, mehr oder weniger.
Den haben wir noch gar nicht erwähnt, der kommt nämlich in deinem Buch vor, dieser ja doch ziemlich berühmte Georg von Rauch.
Georg von Rauch war halt einer von diesen Tupamaros West-Berlin oder umherschweifenden Haschrebellen. Und bei mir ist er schlicht und einfach der Untermieter, der aber mehr so eine Art Gespenst ist, weil er nie auftaucht, was auch einen Grund hat, weil er hat so einen Verfassungsschutzmenschen an seinen Hacken. Und insofern ist er sozusagen eher so eine Art virtueller Untermieter. Aber es gibt eine Begegnung zwischen meinem Helden, dem Jungen, dem dann 13-Jährigen bald, und Georg. Und zwar in Mannheim. Es gibt nämlich eine Mannheim-Passage und die ist gar nicht so kurz. Und dort treffen sie aufeinander. Und für den Jungen ist dieser Georg eigentlich so eine Art väterlicher Freund, der sich auch um ihn kümmert und sich um ihn bemüht.
Und er soll dann für ihn Düngemittel kaufen. Und haha, warum nur Düngemittel in großen Mengen?
Ja, also das sollte man jetzt vielleicht nicht verraten in der Sendung, aber Georg ist die ganze Zeit auf der Suche nach Sprengstoff. Und derjenige, der ihm an der Hacke klebt vom Verfassungsschutz, ein Spitzel, wenn man so will, dieser Mensch drängt den Jungen aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht verrate. Und er heißt die ganze Zeit aus der Sicht des Jungen Uriah Heep. Uriah Heep ist immer hinter Georg her, ohne seiner habhaft zu werden. Nur in Mannheim haben auch sie eine Begegnung. Und Georg ist die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwelchen Sprengmitteln, die er aber nicht so richtig zu fassen bekommt. Und guck, das ist hier also dieses Eckhaus. Eisenacher 54, Belziger 42, Belziger 44 gehört zusammen. 42 war der hochherrschaftliche Aufgang. Da sind wir immer hingegangen, um bei der Eigentümerin die Miete zu bezahlen. In bar. Die wohnte halt in der Belle Etage. Und wir waren dort, also 54 war so ein bisschen Hinterhaus. Und wir wohnten 44, Belziger. Und zwar im dritten Stock. Da oben, wo auch Licht ist, das war mein Kinderzimmer.
Michael Wildenhain und sein Roman Das Ende vom Lied. Für Orte und Worte bist du, Anne-Dore, mit ihm durch Schöneberg gelaufen, beziehungsweise ja eher gestampft. Ne?
Ja, wir sind ein paar Mal fast ausgerutscht. Und ich werde diese Gegend jetzt rund um den Lassenpark immer mit anderen Augen sehen, nämlich mit den Augen, die diesen Roman von Michael Wildenhain gelesen haben. Ich kann das nur allen empfehlen, diesen Roman lesen und dann einen kleinen Spaziergang in der Gegend dort machen. Vielleicht aber lieber, wenn der Schnee geschmolzen ist und die Füße nicht ganz so kalt werden.
Oder ganz, ganz dicke Lammwollsocken anziehen. Ist denn das Buch jetzt eher was nur für politisch Interessierte oder wem würdest du das empfehlen?
Also politisch interessiert schadet ja generell nicht, aber es ist vor allem eine sehr gut erzählte Geschichte. Also man geht sehr mit diesem Jungen, der einiges auszuhalten hat in diesem Jahr 1969. Und es ist eine schon teilweise sehr brutale Jungswelt, die Jungs der Straße, die da geschildert wird, sehr anschaulich und atmosphärisch beschrieben. Und auch diese versehrte Elterngeneration, die ihre Kriegstraumata mit sich herumschleppt. Das ist eine sehr sinnliche Zeitreise ins West-Berlin dieser Jahre, dieser Roman. Vielleicht nichts für zarte Gemüter, das muss man vielleicht dazu sagen. Es geht ziemlich zur Sache. Also da wird ordentlich geprügelt und auch geflucht. Es gibt aber auch sehr zarte Situationen, eben mit der ersten Liebe oder auch diese Vater-Sohn-Beziehung, die sehr eindringlich beschrieben wird. Und das Schöne ist, das ist der Anfang einer Trilogie. Das hat Michael Wildenhain ja erzählt. Es wird also noch zwei weitere Bände mit dieser Hauptfigur geben.
Also da kann man sich dann freuen, wenn man sich mit der Hauptfigur angefreundet hat. Michael Wildenhain, Das Ende vom Lied, gerade neu erschienen im Klett-Cotta Verlag. Das Buch hat 416 Seiten und kostet 26 Euro. Und diese Folge Orte und Worte ist wie immer nachzuhören auf den meisten Podcast-Plattformen. zum Beispiel in der ARD Audiothek und natürlich auf den Seiten des RBB.
Ja, und im Roman von Michael Wildenhain geht es ja unter anderem am Rande um die Mondlandung. Und passend dazu haben wir diese Woche einen Podcast-Tipp. Und zwar sollen ja erstmals seit über 50 Jahren bald wieder Menschen zum Mond fliegen. Diese Artemis-2-Mission steht ja in den Startlöchern. Und MDR Wissen hat dazu insgesamt 5 Sonderfolgen. Die ersten kann man hören in der ARD Audiothek. Und zwar heißt dieser Podcast Die großen Fragen in 10 Minuten. Da findet man unter anderem Interviews mit den Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer. Also Die großen Fragen in 10 Minuten aktuell zu finden in der ARD Audiothek. Das war Orte und Worte für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.